komplette Träume und ihre Auslegung. Also, alles, was wir eigentlich irgendwo haben, egal was es ist, ich trete den Beweis an, alles, was wir haben, wurde im Schlaf gegeben. Sogar die Eva wurde geschaffen im Schlaf. Adam bekam einen tiefen Schlaf und dann hat Gott eine Rippe rausgeholt, steht in der Bibel, also ganz am Anfang schon. Und große Dinge wurden alle im Schlaf empfangen, alle im Schlaf gegeben. In der Zeit, wo der Körper des Menschen passiv ist, ist sein Geist superaktiv. So, und der Mensch ist ein Geisteswesen. Bitte behalte das irgendwo. Nicht nur Materie, nicht nur Stoff. Der Mensch ist ein Geisteswesen und der Mensch lebt vom Geist, nicht nur vom Fleisch. Also ich möchte sagen, also allein vom Essen wird niemand stark. Vom Geist leben wir. Und wir machen uns hier heute Abend Gedanken, wie kann ich auch meinen Geist aktivieren? Wie kann ich mehr aus meinem Leben machen? Und wer keine Träume hat, der verarmt in seinem Inneren. Träume sind Impulse aus einer anderen Welt. Träume sind Impulse des Geistes. Träume zeigen uns, was in unserem Leben falsch und richtig ist. Träume kommen aus dem jenseitigen Bereich, worüber wir nichts verfügen. Ich kann über meine Träume nicht verfügen. Ich kann nicht sagen, heute Nacht möchte ich träumen. Nein, die kommen. So, aber das sind Botschaften aus einer anderen Welt für meinen Geist. Und in der Bibel heißt es einmal, der Geist Gottes, der gute Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis oder warnt mich. Also ich wäre heute Abend mit Sicherheit nicht hier, wenn bei uns in der Familie nicht geträumt worden wäre. Mein Vater hat einen Traum und ich weiß es noch wie heute, dann kommt er eines Morgens und sagt, Kinder, am Frühstückstisch, mich hat's geträumt. Wir werden über drei Grenzen ziehen. Wir werden nicht hier bleiben. Wir werden bald in kurzer Zeit durch drei Grenzen ziehen. Wir konnten uns nicht vorstellen, in Russland, in der Sowjetunion. Und tatsächlich, wir sind durch die polnische Grenze, durch die DDR-Grenze und durch die deutsche Grenze gezogen. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Und mein Vater wollte das nicht. Aber Gott hat einen Impuls in seinem Herz gegeben, wir werden durch drei Grenzen ziehen. Träume. Lass mich ganz kurz erst eine Bibelstelle lesen aus dem ältesten Buch der Menschheitsgeschichte der Bibel überhaupt, aus dem Hiob Kapitel 33. Hiob Kapitel 33, da lese ich von Vers 14. Denn einmal redet Gott und zweimal, man achtet nicht darauf. Luther sagt es, Gott spricht zwei oder dreimal zu jedem Menschen ganz besonders. Es ist nicht nur gesagt in einer Sache, sondern Gott spricht zu jedem Menschen ganz besonders zwei oder dreimal. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer auf dem Lager, da öffnet er der Menschen Ohr und schreckt sie auf durch Warnung, um von seinem Tun den Menschen abzubringen, den Hochmut aus dem Manne auszutreiben, seine Seele vor dem Grab zu retten. Viele Menschen wären gesund, wenn sie träumen würden und auf ihre Träume achten würden, was ihr Inneres ihnen sagt. Denn wir träumen Krankheit und Gesundheit. Wir bekommen Warnungen. Seine Seele vom Grab zu retten, sein Leben davor in den Todesschacht hinabzusteigen. So, er träumt. Er wird gemahnt durch Schmerz auf seinem Lager und ständig ist Kampf in seinen Gliedern. Soweit das Bibelwort über die Träume. Wir werden noch einige andere Worte dazu hören. Ich möchte noch zuerst Gott bitten. Vater, hilf, dass auch ich heute Abend diese geistlichen Themen geistlich behandeln kann. Dein Wort, deine Gedanken wurden im Geist gegeben und sie können nur im Geist verstanden werden. Deshalb füll du meinen Geist mit deinem Geist und du möchtest unser Geist füllen mit deinem Geist, so dass wir einander verstehen, dass wir einander miteinander kommunizieren können heute Abend. Schenke uns deine Offenbarung. Wir brauchen es so bitter nötig. Amen. Gott öffnet das Auge, Gott öffnet das Ohr, Gott öffnet unser Sinnesorgan, damit wir ihn wahrnehmen können. Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen. Und wenn Gott durch einen Traum zu dir gesprochen hat, du kannst sicher sein, dass er zu dir gesprochen hat, wenn du zweimal den gleichen Traum in denselben Worten oder in ähnlichen Bildern gehabt hast. Zweimal das gleiche geträumt zu haben, solltest du ernst nehmen. Da solltest du nicht zur Routine übergehen, sondern wirklich zu Herzen nehmen. Was hat es mir zu sagen? Ich möchte nur ein paar Träume, die ich so über ein paar Träume informiert worden bin in der letzten Zeit. Ich habe einen Bericht gelesen von einer Frau in Marokko. Sie wurde Christin im Traum. Man kann sich im Traum bekehren. Eine muslimische Frau wurde Christin im Traum, und zwar, sie träumte, es wird Sommer sein, und im Sommer wird eine Gruppe von Ausländern in ihr Ortschaft, in ihr Dorf kommen, das träumte sie, und ihr die Wahrheit sagen. Und sie sollte aufpassen, was sie sagen, denn diese Leute sind von Gott geschickt. Das hat sie geträumt. Und was ist passiert? Von OM, Operation Mobilisation, das ist ein Missionsteam, kamen tatsächlich in diesem Sommer, junge Leute in dieser Stadt, haben Traktate verteilt, und diese Frau hat die Leute getroffen, und als sie über Christus, über Gott anfingen zu sprechen, diese Ausländer, plötzlich erinnerte sich an ihren Traum und wurde Christin und gläubig. So, ein Traum. Dann ein anderer Koranlehrer an der Universität in Ägypten. Er war gerade in Hadsch, das ist also in Saudi-Arabien, auf der Pilgerfahrt. Und beim Herumziehen um die Kaaba erschien ihm Christus in einer Vision. Also Traum und Vision und Gesicht, das sind also diese Bilder, wovon ich heute Abend spreche. Also ich möchte diese Dinge nicht groß auseinander dividieren, die Zeit reicht mir dazu nicht aus. Aber während er so um die Kaaba herumzog, plötzlich bekommt er ein Gesicht, eine Vision, eine Offenbarung, und eine Stimme sagt zu ihm: Hier wirst du die Wahrheit nicht finden. Zurück in Ägypten begann dieser Mann aufgrund dieser Offenbarung den Koran gründlicher zu lesen und zu studieren, und dachte, irgendwie muss ich tiefer in diese Wahrheit mich hineinknien. Und er fing an, Fragen zu stellen an andere Gelehrte, und die wurden hellhörig. Was, der fragt schon, und er interessiert sich viel zu viel, als es erlaubt ist, wurde sogar entlassen von der Uni, zog nach London und hat in London durch Christen Christus gefunden. Ein Traum, eine Vision. Ein ganzer Stamm in Äthiopien, der dritte Traum, den ich erzähle, ein ganzer Stamm in Äthiopien im Hochland wird gläubig, an Christus gläubig, bekehrt sich, gar nicht so lange her, zwar ein paar Jahre, aber so noch nicht so lange, es war nicht im letzten Jahrhundert, sondern in diesem Jahrhundert. Und zwar, dieser Stamm war uneinnehmbar für das Evangelium. Man hat alles dran gesetzt, um dieses Volk zu missionieren. Und dort in diesem Hochland kam kein Missionar hinein. Jeder, der versucht hineinzukommen, hat sich irgendwie Knochen gebrochen und kam nicht ins Land hinein. Warum? Der Medizinmann des Landes hat das Gebiet verflucht. Ein Bann gestellt und hat geschworen, hier kommt kein Missionar, hier kommt kein weißer Mann hinein. Und weil es so unmöglich, das Gebiet so unwegsam war, war ein anderer Missionar von einer Missionsgesellschaft bei Sinsheim oder in Sinsheim. Und dieser Mann las diese Berichte, also in diesem Stamm kommt keiner rein. Man hat so viele Versuche gemacht und man kommt nicht rein. Und er war Tiefbauingenieur und er sagte, ich baue eine Straße. Ich baue eine Straße und wir werden dann auf diesem Weg die Leute erreichen. Was ist passiert? Als er das Stammesgebiet erreichte und die Straße bis dorthin verlegt hatte, befuhr er das Gebiet und stürzt er und sein Beifahrer oder Mitfahrer oder Chauffeur in die Tiefe, bricht sich fast alle Knochen, passiert also, das Unternehmen muss gestoppt werden, die Arbeit kann nicht weitergeführt werden, weil der Hauptverantwortliche alle Knochen fast gebrochen hat und der Beifahrer tot war auf der Stelle. Er drückt von dem Fahrzeug, also eine sehr komplizierte Situation. Er geht zurück nach Deutschland, kuriert sich halbes Jahr und er gibt aber diese Idee nicht auf. Ich werde zu diesen Leuten kommen und ich werde ihnen das Evangelium bringen. Aber der Medizinmann, der hat das Gebiet unter einen Bann gestellt, hier kommt keiner rein. Also es gibt also verfluchte oder verbannte Gebiete. Was inzwischen passierte, der Häuptling des Stammes hat einen sehr merkwürdigen Traum. Er träumte, es würde ein weißer Mann mit einem weißen Pferd nicht über die Erde, sondern über die Luft kommen und es würde bei ihnen auf dem Marktplatz landen. Und was dieser Mann sagt, der ist von Gott geschickt. Die sollen auf ihn hören. Dieser Traum, und er erzählt diesen Traum seinem Volk, und in seinem Volk kursiert diese Vision, dieser Traum, den der Häuptling hatte. Ein weißer Mann kommt mit einem weißen Pferd über die Luft, nicht auf dem Landweg, sondern über die Luft, kommt hier. Das Unternehmen mit der Straße wurde eingestellt. Ein halbes Jahr war der Mann im Krankenhaus mit seinen Knochenbrüchen, wurde zwar kuriert, nach etwa dreiviertel Jahr hat er gesagt, ich gebe doch nicht auf. Was macht er? Er geht zu der UNO, mietet sich einen Hubschrauber und fliegt mit diesem Hubschrauber in das Stammesgebiet, landet dort auf dem Platz, steigt aus, weißer Hubschrauber, steigt dieser Missionar aus und er kann es nicht fassen. Er wusste von allem gar nichts, er kann es nicht fassen. Der Erste, der auf sein Angesicht fällt und bietet oder was er auch immer macht, ist der Häuptling. Und alle Stammesangehörige, und die fragen sich, was ist los? Er ist geschockt. Und er sagte, wir haben diesen Traum gehabt, ein Mann mit einem weißen Pferd wird kommen und wird nicht über Landweg kommen, sondern über die Luft kommen und wird bei uns auf dem Marktplatz landen. Und was der Mann sagt, das ist von Gott. Träume. Träume sind nicht Schäume. Gott gebraucht Träume, um das Evangelium weiterzubringen. Ich denke nur an den Traum von Paulus, wo er nachts hatte, komm herüber und hilf uns nach Mazedonien. Der ruft nach Mazedonien oder nach Philippi. Komm herüber und hilf uns. Träume, Gott führt die Menschen durch Träume. Er spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen. Du hast auch geträumt. Und ich habe eines festgestellt, auch in meiner Seelsorge, wenn ich manchmal nicht weiterkomme, und dann frage ich, hast du irgendwo einen Traum gehabt? Hast du geträumt? Hast du irgendwie eine Vision gehabt oder irgendwie einen Traum? Und jeder Mensch von uns hat irgendwo einen Traum gehabt. Und im Traum ist Anfang und Ende alles komplett. Im Traum ist alles komplett. Du träumst nicht nur so bestimmte Bilder, sondern Anfang und Ende. Deshalb frage ich, wie war das der Anfang, wie war das Ende? Und um einen Traum zu verstehen, muss man auch die Bilder verstehen, in denen ein Mensch denkt. So, also wenn du mich verstehen möchtest, oder wenn ich meinen Traum verstehen möchte, dann muss ich in den Bildern reden und den Traum beschreiben und so weiter, in denen ich denke. Die Alten, steht im Joel Kapitel 3, Vers 1, die Alten werden Träume haben. Denk an den Ältesten dort in diesem Stamm in Äthiopien. Die werden Träume haben. Vor allem, wenn man nicht schlafen kann, dann fängt man an zu träumen. Und Gott spricht zu uns. Ich denke nur an den Traum vom Nebukadnezar, Daniel Kapitel 2, Vers 1. Sein Geist war beunruhigt. Dieser Nebukadnezar hat nachgedacht. Wenn ich mal tot bin, wie geht es weiter? Was ist die Weltgeschichte? Wie wird die Weltgeschichte aussehen? Was wird mit meinem Reich, so wenn ich mal nicht mehr da bin? Und der hat so drüber nachgedacht. Und was passiert? Er kriegt einen Traum. Und zwar, er sieht dieses monumentale Bild, das Haupt aus Gold, Brust aus Erz und Eisen und Silber und ein Messingbauch und Füße aus Ton und Erz. Er sieht dieses Standbild. Und das ist die Weltgeschichte in Kleinformat, was er geträumt hat. Das ist das Babylonische Reich, das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich, das Römische Reich. So diese Weltreiche, die hat er geträumt. Er hat es nicht verstanden, die Träume. Und Gott und Träume haben nicht nur religiöse, fromme, gläubige Menschen. Träume haben auch Nichtgläubige. Nebukadnezar war nicht gläubig. Pharao war nicht gläubig und hat dennoch göttliche Träume gehabt. Denn Gott spricht zu jedem Menschen, habe ich gelesen, zwei oder dreimal ganz besonders. Und nicht nur allgemein, sondern ganz spezifisch, ganz genau. Aber es ist sehr wichtig, dass wenn man einen Traum gehabt hat, fast immer in der Bibel, man kann selbst den Traum nicht auslegen. Man braucht einen, der einem den Traum deutet. Nebukadnezar hat einen Daniel gebraucht, der ihm den Traum erklärt. Pharao hat einen Josef gebraucht, der ihm den Traum erklärt. Also vor allem, wenn nicht bewanderte Menschen, nicht eingeführte Menschen, nicht Leute, die also mit dieser Materie vertraut sind, die einen Traum haben, die brauchen Anleitung. Und Daniel leitet hier den Nebukadnezar an und er versteht seinen Traum und er sagt, prima, was du geträumt hast. Prima, was du geträumt hast. Bloß, er hat den Traum leider nicht verstanden. Leider nicht verstanden. Ich werde nachher kommen, auch darauf zurückkommen, warum er es nicht verstanden hat. Ein Traum kann ein ganzes Leben prägen. Einem ganzen Leben Kraft geben, ein Traum. Denk nur den Traum von Jakob, 1. Mose 28, die Verse 10 bis 9. Er ist auf der Flucht. Wir kennen seine Geschichte und er träumt. Er träumt ein sehr fantastisches, herrliches Bild, die Himmelsleiter. Und er sieht Da, wo ich liege, ich bin nicht allein. Er hat also erlebt im Traum die Gegenwart Gottes. Er träumt in einer Situation, Gott spricht zu ihm. Gott spricht durch Träume zu Menschen. Gott spricht zu ihm in einer Situation, wo er absolut nicht würdig war. Also manche Menschen denken, Gott kann zu mir im Traum reden, wenn ich es verdient habe, besonders heilig bin, ein besonderes Opfer gebracht habe. Gewiss ist es so. Ich denke, nur ein anderer Traum beim Salomo. Der hat Gott viele Opfer gebracht und Gott spricht zu ihm im Traum und sagt ihm, wünsch dir was. Aber hier zum Jakob war alles andere als wohlverdient. Er hat seinen Bruder betrogen, seinen alten Vater, den blinden Vater betrogen und ihn in das Licht geführt und seine Stimme verstellt und Theater gespielt. In solch einer Situation, dass er sich eingebrockt hat, läuft er jetzt weg nach Mesopotamien und dort unterwegs in Bethel, wo er liegt, bekommt er die größte Offenbarung seines Lebens. Denn das hat sein Leben gehalten, das hat seinem Leben Kraft gegeben, die Himmelsleiter. Ein Traum, den du vielleicht irgendwo in der Kindheit oder in der Jugendzeit oder irgendwo in irgendeiner Situation gehabt hast, kann dein ganzes Leben prägen und bestimmen, so unterschwellig, so unterbewusst, die Himmelsleiter. Also meine Probleme gehen zu Gott rauf. Und er sieht die Engel Gottes rauf und runter und er sieht Anfang und Ende. Und er sieht am Ende der Leiter den lieben Gott stehen, der über alles herrscht, der alles unter Kontrolle hat. Und er sieht, wie die Engel Gottes auch runterkommen. Also er betet nicht nur, er hat nicht nur so Einbahnbeziehung zu Gott, sondern Zweibahnbeziehung, also Kommunikation mit Gott. Das träumt er. Und er sieht, dass sein Leben nicht abwärts geht, sondern er sieht, sein Leben geht aufwärts. Es ist interessant, was man träumt. Und er träumt in Bildern, wo er jetzt sich befindet. Anfang und Ende. Jakob ist schuldig. Und er bekommt im Traum die Zusage von Gott, in Vers 15, wenn ich dort weiterlese, wo Gott zu ihm sagt, ich bin mit dir. Du musst vorstellen, im Traum ist auch die Botschaft, ich bin mit dir. Jakob musste das Schlimmste von seinem Bruder Esau befürchten und so weiter auf dem Fluchtweg. Und du siehst in den Bildern, in denen er denkt, Flucht, Laufen, Weg, sieht er den Himmelsleiter, den Flucht. Er ist ja auf der Flucht. Und man kann nicht besser fliehen als über die Leiter. Und gleich in den Himmel, in einer ganz anderen Dimension. Er ist auf der Flucht. Also der Traum von Jakob ist ein so ein Schlüsselbild für uns, so auch die Richtung. Und später, als er nach Bethel zurückkommt, sieht man, es war wahrhaftig, das war ein Traum von Gott. Die Leiter als Ausweg, als Fluchtmöglichkeit, mit den Engeln mitgehen, nicht mehr weiterlaufen, sondern mitgehen, aufsteigen zum Himmel, sich in die Hände Gottes begeben, dort erwartet mich Gott. Und er wusste, wenn ich jetzt zum Labern komme, dort ist nicht der Schlitzohr Labern, der auf mich wartet, sondern dort erwartet mich Gott. Egal, wo ich jetzt hinkomme, überall am Ende des Weges ist immer Gott mit mir. Ein wunderbares Bild, was er hier geträumt hat. Josef, ein anderer Träumer. Josef war eigentlich vom Beruf auch Traumdeuter. So wie manche Redner sind oder Sänger sind, so war er auch vom Beruf noch nebenbei Traumdeuter. Er hat sich sehr auf die Träume verstanden. Josef hat einen Traum gehabt. Auch der andere Josef, der Josef, der Mann von der Maria, hat einen Traum gehabt. Wir hätten heute keinen Jesus. Oder wäre Jesus wahrscheinlich vom Herodes ermordet worden. Und wir hätten dann keinen gekreuzigten Jesus. Und wir hätten wahrscheinlich auch nie einen richtigen Jesus. Wenn nicht Josef auf die Träume geachtet hätte. Josef ist überzeugt worden, das, was die Maria in sich trägt, dass sie schwanger ist, dass das nicht von einem römischen Soldaten ist. Und dass Maria keine Hure ist, sondern das, was Maria in sich hat, vom Heiligen Geist ist. Und er wurde vom Heiligen Geist im Traum, so redet Gott, im Traum erscheint der Engel, im Traum spricht er zu Josef, nimm das Kind und nimm die Mutter und geh nach Ägypten. Im Traum erfährt auch den Befehl, geh wieder zurück nach Palästina. Und im Traum bekommt er auch den Befehl, geh nicht zurück nach Bethlehem, sondern geh weiter nach Nazareth. Denn von dort hat er seinen Sohn gerufen. Also Träume sind nicht Schäume, sondern Träume sind Realitäten. So wie die sichtbare Welt eine Realität ist, so ist auch die geistige Welt eine Realität. Und damit möchten wir doch zurechtkommen. In der Bibel hat Gott immer wieder Träume benutzt, um Weisungen den Menschen zu geben. Ich denke nur, die Weisen aus dem Morgenland, die wären bestimmt vom Herodes ermordet worden, wenn die wieder mit der Nachricht nach Jerusalem zurückmarschiert wären. Wir haben diesen Jesus-Baby gefunden. Wir haben ihn angebetet, den König der Juden. Wir haben sogar unser Weihrauch und unser Gold und unsere Myrrhe ihm gegeben, wenn die nach Jerusalem marschiert worden wären. Aber gut, dass noch eine Nacht dazwischen war. Dass sie noch eine Nacht das Auge zugedrückt haben und eine Nacht geträumt haben. Denn in diesem Traum sagte Gott zu diesen Weisen aus dem Morgenland, geht auf einem anderen Weg in euer Land zurück. Sie haben dabei Jesus gerettet und sie haben sich selbst dabei gerettet. Also du siehst, Träume sind gut und nützlich zu unserer Rettung. Vielleicht verstehen wir manchmal nicht unsere Träume. Und wir brauchen da Anleitung und Hilfe von Gott. Ich habe auch einmal in Heilbronn einen komischen Traum geträumt. Ich weiß nicht, träume ich schwarz-weiß oder in Farbe. Aber auf jeden Fall, in jener Nacht habe ich in Farbe geträumt. Und zwar, ich träume, ich habe einen amerikanischen Wagen geschenkt bekommen. Einen großen Wagen. So groß und ich kann dieses Auto haben, aber das ist ein Problem. Das Auto ist im Straßengraben. Und wenn ich das Auto auf die Straße kriege, das habe ich im Traum geträumt, wenn ich das Auto auf die Straße bekomme, dann kann ich das Auto haben. Ich habe gedacht, so einen blöden, komischen Traum. Manchmal sind die Träume sehr komisch und sehr blöd und wir können damit nichts anfangen. Aber jetzt heißt es, Geist Gottes, leite mich, erkläre mir, was hast du mir zu sagen? Und ich wusste am nächsten Morgen, Gott hat hier zu mir gesprochen. Was ich mit diesem amerikanischen Auto und dann mit dem Straßengraben und all diese Dinge zu tun habe, das wusste ich nicht. So, ich bin in dem Traum, habe ich gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe eine ganz tolle Idee gehabt. Ich zerlege das Auto im Straßengraben und baue oben auf die Straße wieder zusammen. Das war meine Idee. Und das habe ich im Traum geträumt. Aber was ich gemacht habe lediglich, ich habe nur die Stoßstange vorne abmontiert. Und dann habe ich gedacht, nee, das ganze Auto, ich habe so viele Probleme schon mit der Stoßstange gehabt. Und jetzt noch alles auseinanderzulegen und dann auf die Straße zu bauen, nein, das mache ich nicht. Ich habe dieses Vorhaben aufgegeben. Dann bin ich aufgewacht. Was ist passiert? Ich habe im Keller, in dem Gemeindehaus, in dem ich wohnte, einen alten Schrank gefunden. Und zwar in der gleichen Farbe, wie dieses schöne amerikanische Auto war. Und nichts dabei gedacht. Aber vor einigen Monaten davor habe ich mir diesen Schrank hochgeholt und an dem Schrank ein bisschen restauriert und so im Gang hingestellt. Und das Einzige, was ich an diesem Schrank montiert habe, war nur die Zierblende. So, okay, soweit jetzt der Traum und dieses Gesicht. Jetzt passiert Folgendes. An dem Tag, wo ich geträumt habe, morgens oder nachts oder wann es war, an dem Tag kommt der ehemalige Amerikaner, der im Haus wohnte, vor vielen, vielen Jahren, der schon längst über alle Welt gezogen ist, und kam zurück, erinnerte sich und rief mich an und sagte, Bruder Matutis, da muss doch im Haus ein alter Schrank gewesen sein, ich suche diesen alten Schrank, wo ist der Schrank? Natürlich bei mir im Hausgang. Und das Einzige, was ich an diesem Schrank verändert habe oder ein bisschen neu gemacht habe, war die Zierblende. Jetzt, eigentlich nach der Regel, nach dem Gesetz und nach allem, was dort war, ich war Pastor dort im Haus und alles, was mit diesem Gemeindehaus zusammenhing, gehörte der Gemeinde, gehörte mir in diesen Augenblicken. Ich hätte sagen können, hör auf. Also das ist mein Eigentum, ich habe das aus dem Keller rausgeholt und so weiter und das ist mein Eigentum. Ich hätte streiten können. Aber Gott warnt uns. Gott redet zu uns. Und wohl uns, wenn wir diese Träume verstehen. So, und ich habe mich sofort erinnert an diesen amerikanischen Wagen. Der Mann war Amerikaner noch dazu. Der Schrank war noch amerikanisch obendrauf. So, das passte alles genau. Jetzt anzulegen. Ich kann mich anlegen und ich werde Recht bekommen. Ich müsste dem Schrank nicht rausgeben. Aber ich habe gesagt, komm, Bruder, wenn du es haben willst, ich will keinen Streit haben. Ich habe diesen Schrank zerlegt wieder und ihm dann abgegeben. Was ist passiert? Monate später ist dieser Mann verantwortlich. Wir ziehen nach Berlin inzwischen. Monate später ist der Mann verantwortlich für eine Missionsarbeit Missionsarbeit. Und wir gehen nach Berlin. Er hört, dass wir nach Berlin gehen. Und was macht er? Er gibt $40,000 für diese Berlin-Arbeit, damit wir anfangen können. Hätte ich mit diesem Mann Clinch angefangen, ich hätte es anfangen können, hätte ich nicht auf die Stimme, die Leitung des Heiligen Geistes gehört, ich hätte 40.000 Mark nicht gehabt. Bitte? Dollar. 40.000 Dollar hätte ich nicht gehabt. Also wesentlich mehr als D-Mark. So hätte ich nicht gehabt, wenn ich mich angelegt hätte. Es ist so wichtig, dass wir auf die Impulse des Geistes, des Heiligen Geistes, des göttlichen Geistes hören. So wichtig, denn nur so können wir Geld sparen, unser Leben retten, so wie wir es hier gehört haben. So viel Ärger uns sparen. Ein anderes Mal träume ich. Ich will nicht Träume erzählen, aber ich will nur ermutigen. Leute, hört auf eure Träume. Hört auf das Reden eures Herzens. Nicht nur, wenn ihr Erbsen gegessen habt und sonst irgendwie schwere Kost. Nein, Gott redet, wenn wir entspannt sind. Und nachts sind wir entspannt. Gott kann tagsüber zu uns kaum reden, weil wir so unter Stress leiden. Wir sind so aktiv in unserem Geist. Wir müssen rechnen, wir müssen planen, wir müssen denken. Wir können nicht auf Gott hören. Aber in der Stille, nachts spricht Gott. Nachts begegnet er mit uns. Und nachts unterhält er sich mit uns. Die Engel Gottes belehren uns nachts. Die größten Bibelstunden kannst du nachts erfahren und erleben, wenn der Heilige Geist, der lebendige Gott mit uns, der sich nachts unterhält. Ich träume, und weißt du weißt, ob es nur Schaum war, oder es nur irgendwie Fantasie war, oder ob es göttlicher Traum war. Dies wiederholt sich. Und das geht dir, du wachst auf. Du bist nicht erschreckt, aber du bist vielleicht auch nicht ganz beruhigt. Du bist irgendwie so dazwischen, in einem Zwischenzustand. Du fragst, was soll das? Und ich wusste, Gott hat geredet. Gott hat mich gewarnt. Drei Leute kommen zu mir, drei Männer. Und der eine hat so einen Kragen hoch und Mütze vor das Gesicht, so wie ein Räuber. Und weißt du, was für mich war? Ich wusste, an diesem Tag komme ich mit ein paar Leuten zusammen. Und ich muss mit den Leuten aufpassen, mit denen ich zusammenkomme, mit denen ich zu tun habe. Und ich war so vorsichtig an diesem Tag. Und so fast übervorsichtig. Und da kamen tatsächlich drei Männer auf einen Schlag. Und ich wusste, mit diesen Leuten hast du nichts zu schaffen. Also nicht, die wollten mir was verkaufen, die wollten mich was einspannen in etwas, die wollten mich in etwas verwickeln. Eine ganz merkwürdige Sache, ich könnte euch eine ganze Story erzählen. Hinterher kam es eine ganz große Katastrophe. Viele Christen sind mit hineingezogen in diese Sache, also eine ungute Sache. Ein Geschäft versprochen, Millionen versprochen und dergleichen. Großes Kapital kannst du machen, aber das waren alles Ganoven. Verdient haben nur die paar. So. Und ich war so froh, dass ich von Gott gewarnt war. Da konnten mich sogar andere Brüder nicht verstehen. Die haben Empfehlungen von anderen Leuten gehabt. Ist merkwürdig. Von Christen sogar, von Pastoren Empfehlungen gehabt, kommen dann und reden. Und Gott hat mir gesagt, pass auf, das sind Räuber. Das sind Räuber. Pass auf. Achte auf deine Träume, auf das Reden deines Herzens. Gott will dich warnen. Du kannst nicht eine Bibel mitnehmen, du kannst nicht einen Seelsorger privat anstellen, aber du kannst hören, was Gott dir sagt. Gott hat seine Pläne, seine Weisungen in der Bibel immer wieder offenbart. Die Bibel ist voll davon. Und Gott hat Menschen weitergeführt. Cornelius träumte, schick doch einen Mann dann nach Joppe. Dort ist Petrus, lass ihn holen und der wird dir das Evangelium sagen. Ich habe eine ganze Menge von Bibelstellen, aber die möchte ich heute Abend nicht lesen, sondern ich möchte nur einladen euch, erlebt selbst. Das ist viel, viel schöner, selbst die Führung Gottes zu erleben, als nur in der Bibel zu lesen. Wisst ihr, ich halte nicht nur viel, wenn ich nur von der Bibel was höre und aus der Bibel lese, was Gott anderen getan, was der Abraham erlebt hat und was der Cornelius erlebte, was der Petrus erlebte, was der Paulus erlebte. Das sind wunderbare Geschichten, aber das sind nur Anleitungen, wie ich Gott erleben kann. Mehr nicht. Und das sollte mich motivieren. Mensch, wenn die das könnten, kann ich zweimal. Dann habe ich Mut, auch zu erleben und sich immer wieder wiederholt. Und wenn schon der ungläubige Josef, der Mann von der Maria, Gottes Führung erlebte, warum soll ich nicht Gottes Führung erfahren und Gottes Führung erleben? Bei mir geht es ja auch um Jesus. Wichtig ist, was wir träumen. Und die Träume, dass wir in unserem Herzen haben. Es gibt Albträume. Und ich weiß, wir leben im Zeitalter der Angst. Das ist unser Zeitalter. Und wir müssen schön auseinanderhalten, was ist nur Angstträume, Albträume. Es ist wichtig, womit wir uns beschäftigen. In den letzten Minuten, bevor wir einschlafen, womit sich unser Geist beschäftigt. Das ist sehr wichtig. Wenn ich natürlich einen Krimi angucke oder schmutzige Filme angucke oder sonst was angucke, muss ich nicht wundern, wenn ich zuerst einmal meinen Geist all diese Dinge verarbeiten soll. In dem Talmud, im jüdischen Buch, heißt es, die Nacht reinigt den Tag. Also wir werden zuerst einmal einen Teil der Nacht Arbeit ist, dass unsere Seele Dinge verarbeiten muss. Was wir gehört haben, was wir gesehen haben, es muss irgendwo in eine Schublade abgelegt werden. Und es ist so wichtig, dass der Mensch träumt, dass seine Seele Reinheit schafft. Und er gereinigt wird und Frieden bekommt über so manche Sache in seinem Leben. Und deshalb ist es so gut, wenn wir, also ich mache das so, ich sage, lieber Heiland, heute war ein schöner Tag, aber ich habe vielleicht auch Fehler gemacht und was falsch gemacht, vergib mir. Also wenn wir mit der Vergebung schon in die Nacht hineingehen, mit Vergebung einschlafen, mit Frieden einschlafen, also gut einschlafen, dann werden wir viel schneller zum Frieden, zur Ruhe kommen. Und träumen ist Sabbat der Seele. So, die Seele erholt sich da und es ist erstaunlich, gerade im Schlaf schöpft der Mensch neue Energien, neue Kräfte nimmt er auf, er tankt auf. Und deshalb ist Schlafen so wichtig, gutes Schlafen. Aber was macht der Teufel? Der Teufel versucht uns die Nacht zu zerstören. Er versucht uns mit Angstträumen zu erschrecken, er versucht uns Albträume frei Haus zu liefern und so weiter, uns die Nachtruhe zu rauben. Schlaf gut. Ist so wichtig, damit du am nächsten Tag was leisten kannst. Aber die Bibel misst den Träumen eine ganz große Bedeutung. Ich will den Traum von Josef ganz kurz nur aufgreifen jetzt im Augenblick. Der Josef träumte, er sei ein Regent. Und du träumst und du solltest auf deine Träume achten. Was träumst du von dir? Was für einen Traum hast du? Es ist nicht ausschlaggebend, was du heute bist oder wie du dich benimmst. Wir haben zum Beispiel den König Nebukadnezar. Es ist auch ein sehr interessantes Bild. Nebukadnezar, der Erleuchtete, so heißt er eigentlich, übersetzt aus dem babylonischen Chaldäischen. Der Erleuchtete. Aber der Nebukadnezar ist König, regiert. Und was erlebt er nachts? Nachts träumt er wäre ein Ochse, hätte Krallen und langes Haar würde im Gras liegen. Und würde Gras fressen, das träumt er. 7 Jahre lang, immer ein und derselbe Traum. Äußerlich ist er König, innerlich ist er ein Ochse, der Gras frisst. Josef ist ein Sklave, ein Hirtenjunge, ein Nomadenjunge. Josef träumt, er wäre König. Und er erzählt seine Träume. Geschwister, ich habe einen fantastischen Traum heute Nacht gehabt. Wir waren auf dem Erntefeld und du siehst, womit er sich beschäftigt. Wahrscheinlich so im Oktober hat er geträumt oder im September, als die Ernte eingebracht wurde. Er hat geträumt. Seine Ehre richtete sich auf und alle anderen Ehren, alle 11 Ehren verneigten sich ganz schön vor ihm. Er war ein Knecht, ein Sklave, ein Feldarbeiter, aber in seinem Herzen war er König. Er war König in seinem Herzen. Der andere war ein Ochse in seinem Herzen, obwohl er König äußerlich war. So, nicht was du äußerlich bist, ist ausschlaggebend, sondern was du innerlich bist, was du in deinem Traum bist. Nachts, ein Gejagter oder ein Herrschender. Was bist du nachts? Du kannst ganz genau deine Situation beurteilen. Niemand muss dir sagen, wer du bist. Du weißt schon selbst, dein Unterbewusstsein weiß ganz genau, was du bist. Dein Unterbewusstsein kannst du nicht manipulieren. Dein Unterbewusstsein kannst du nicht verstellen. Dein Herz weiß ganz genau, was du bist. Ob du ein glücklicher Mensch bist oder ein Versager bist. Dein Herz sagt dir immer die Wahrheit. So, du solltest auf dein Herz hören und nachts, wenn du träumst, fang an, das Herz zu sprechen. Das Herz fängt an zu predigen. Nachts kannst du Gott loben und preisen oder nachts kannst du rennen, schweißgebadet und kommst nicht vorwärts. Josef war König. Wichtig bei Träumen ist es, jetzt bitte passt mir gut auf, die Träume sind für dich und eigentlich für niemand anders. Mit Träumen solltest du nicht hausieren gehen oder missionieren oder sonst noch was tun. Du bringst dich in große Probleme, wenn du die Träume nicht richtig verstehst. Josef hat geträumt und was hat er gemacht? Geschwister, schaut her, was ich geträumt habe. Und was ist passiert? Er hat Eifersucht und Neid produziert dabei. Sogar sein Vater, lies mal in 1. Mose, sein Vater wurde zornig und sagte, Junge, hör doch auf mit diesem Unsinn. Und er war traurig, aber sein Vater behielt diese Worte in seinem Herzen. Er hat darüber nachgedacht. Und später, als es soweit war, hat er sich daran erinnert, der Junge hat schon recht gehabt. Aber du bringst so viel Missmut und so viel Bitterkeit auf andere Geschwister und Freunde. und sagst, mich hat's geträumt. Behalt deine Träume für dich. Glaub an dich selber. Leb mit dich selbst zusammen. Hab ein gutes Verhältnis zu dir selber. Und das genügt. Und wichtig ist, dass du weißt, wo du dran bist. Und nicht die anderen müssen wissen, wo sie dran sind bei dir. Das werden sie schon rechtzeitig merken. Und deshalb ist die Übereinstimmung zwischen Traum und Wirklichkeit so wichtig. Josef hat die Wirklichkeit nicht gestimmt und beim Nebukadnezar hat die Wirklichkeit nicht gestimmt. Bei beiden hat nicht gestimmt. Es hat noch eine ganze Menge an Zeit gebraucht. Fast 21 Jahre hat es gebraucht, bis beim Josef die Wirklichkeit mit dem Traum übereinstimmte. Und jetzt, wir bauen eine Brücke von dem, was wir träumen und von dem, was da ist. Und jetzt müssen wir die Brücke bauen. Das ist Traumdeutung, Traumverstehen. Du hast einen Traum. Martin Luther King sagte, ich habe einen Traum. Weiße und Schwarze, wie sie zusammen singen, spielen, arbeiten und so weiter, zusammenleben. Ich habe einen Traum. Und dieser Traum braucht Zeit, um zu verwirklicht zu werden. Lese. Josef wurde missverstanden durch seine Träume. Seine Brüder hassten ihn. Du musst nicht jedem gleich den Traum erzählen, den du hast. Gott gibt uns außergewöhnliche Träume. Und wir sollten darauf achten. Gewiss, es gibt Träume, die wir sofort erzählen sollten. Ich denke nur an Agabus. Agabus hat einen Traum gehabt, dass eine Hungersnot kommen wird. Und ist eingetroffen. Aber eine andere Prophetie, die er hatte, ein anderer Traum, den er hatte, hat Not gebracht im Leben des Apostel Paulus. Ja, in der Apostelgeschichte. Traum und Wirklichkeit sind zwei verschiedene Dinge, die wir mit der Zeit lernen müssen zu vereinen, zusammenzubringen. Bewusstsein und Unterbewusstsein. Es gibt prophetische Träume. Hier habe ich gelesen, Gott spricht, redet, zwei und dreimal, man achtet nicht darauf. Im Talmud heißt, jeder Traum, der nicht gedeutet wird, ist so viel wie ein Brief, der nicht geöffnet wird und nicht gelesen wird. Also, jetzt denk in deinem Leben nach, wie viel ungedeutete, unverstandene Träume hast du. Du hast da einige Träume und du erinnerst dich gerade jetzt vielleicht an den einen oder anderen Traum. Hast ihn verstanden? Um einen Traum zu verstehen, braucht man einen zweiten oder den Heiligen Geist. Josef hat es für Pharao getan oder Daniel für Nebukadnezar. Es ist so wichtig, dass unser Geistesleben verstanden wird. Gott redet und wir hören es nicht. Und wir fragen uns, warum redet Gott uns nicht? Wenn du anfängst zu träumen, wird dein Leben aufgeladen. Gott spricht, Gott schenkt dir Botschaften, Offenbarungen. Und alles, was wir haben, ist eigentlich offenbart. Auf irgendeine Art und Weise, was wir in der Bibel finden. Aber Gott will auch sich dir offenbaren durch seine Träume. Träume helfen uns, dass wir uns ein gutes Bild von uns selbst machen. Das helfen uns die Träume. Ein gutes Bild von unseren Sehnsüchten entwerfen. Von unseren Idealen, Ideen entwerfen. Wenn ich so Biografien lese von großen Erfindern, vieles wurde in der Nacht gegeben, eine Formel. Ob jetzt Oppenheimer war es oder jemand anders, so nachts. Man hat gerätselt, man hat gedacht, den ganzen Tag drüber gegrübelt und nicht gefunden. Und nachts im Traum, die Formel steht da. Der Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Nachts. Gott will uns helfen, dass wir unser Leben entwickeln. Im Psalm 18, Vers 29 heißt, der Herr, mein Gott, erhält meine Nacht. Der Herr, mein Gott, erhält meine Nacht. Dein Leben wird erhellt, indem Gott zu dir spricht. Und der Kirchenvater Augustinus sagt einmal in seinen Bekenntnissen von den Träumen der Nacht, wie Gott zu einem Menschen redet. Er sagt dann, wie Bonhoeffer später, alles Gute kommt über die Nacht, in der Nacht. Alles Gute kommt in der Nacht, über der Nacht. Also ich will eine ganz große Bedeutung für dein geistliches Leben in der Nacht hineinlegen. Die Nacht ist so wichtig. Der Herr gibt, Psalm 127, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Das heißt also nicht, dass sie schlafen sollen und nichts tun sollen, sondern die Impulse, die Anregungen, die Gedanken. Ich kriege manchmal, wenn ich so nachts schlafe, viele Predigten habe ich nachts bekommen. Ach, ein Wort und dann meine Frau ärgert sich manchmal, dann renne ich raus, dann schnell aufschreiben und muss, dass ich ja nicht vergesse. dass ich ja nicht vergesse, Gott redet nachts. Meiner Frau geht's genauso. Spaziert sie die halbe Nacht rum. So, eine halbe Nacht bin ich unterwegs und die andere Hälfte ist sie dann unterwegs. Ja. Und wenn ich sie frage, sie hat sehr viele Impulse nachts bekommen. Am Tag, da ist man so viel mit der Hausarbeit beschäftigt, mit dem Telefon beschäftigt, mit dem Krach draußen beschäftigt. Man ist mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, aber nachts sind wir ruhig. Ist ruhig um uns. Und nachts kann Gott zu uns reden. Er erhält mein Leben. Also wenn ich das Wort Nacht wegstreiche und einfach mein Leben nur stehen lasse. Nachts werden auch die schönsten Gesänge gegeben. Hiob 35, Vers 10. Gott schenkt Lobgesänge in der Nacht. Gott schenkt Lobgesänge in der Nacht. Nachts werden Entscheidungen getroffen. Und ich denke an Gideon, Richter Kapitel 6, Vers 27. Gideon hat von Gott eine Offenbarung, eine Berufung, wie sie auch immer zustande kam. Die Zeit reicht mir nicht, das zu beschreiben. Aber auf jeden Fall, er ist nicht auf Nummer sicher. Soll ich nicht. Hat schon alles seine Gefühle abgeklopft. Er ist nicht sicher. Soll ich nicht. Und dann legt er sich hin zum Schlafen. Und dann träumt er nachts einen Traum. Er sieht, oh nein, er träumt gar nichts. Er geht nachts ins Lager der Feinde rüber. Und dann hört er, wie die Feinde von Gideon geträumt haben. Und was haben sie geträumt? Sie haben gesehen, ein Brotleib Gideons, wie das da herabwälzt und alle Midianiter plattwalzt. Das haben die geträumt. Und dann hörte da den Wächter, wie der sich unterhält und sagt, heute Nacht habe ich geträumt, aber ganz was Merkwürdiges. Den Brotleib von Gideon, wie der uns alle plattwalzt. Geht an die nächste Wache und hört, was die sich nuscheln und was die sich unterhalten. Genau das Gleiche, vielleicht andere Worte, aber genau das Gleiche. Und weißt du, es ist vielleicht auch für eine Gemeinde, für eine Gruppe, vielleicht für eine Gesellschaft, wenn plötzlich alle das Gleiche träumen. In Israel ist kürzlich passiert, sind mehrere Rabbiner kommen zusammen, sind ganz alte Rabbiner. Eure Ältesten sollen Träume haben, alte Rabbiner zusammengekommen, die sind ganz entsetzt. Und total unabhängig voneinander haben, glaube ich, 6 oder 7 Rabbiner geträumt, der Messias würde kommen. Und zwar noch zu ihren Lebzeiten. Und das haben sie jetzt auch publiziert. Sie haben diesen Traum gehabt, der Messias würde kommen. Ungläubig, also zuerst mal alle ungläubig und die waren geschockt, dass einer und der andere fast ähnlichen oder gleichen Traum gehabt haben. Gar nicht so lange passiert, der Messias würde zu ihren Tagen noch kommen, obwohl sie schon alte Herren und alte Rabbiner sind. Und es ist erstaunlich, Gott spricht durch 2 oder 3 Zeugen. Nicht nur 2 oder 3 Mal, sondern es ist erstaunlich, wenn in einer Gruppe, in einer Gemeinde um eine Sache, egal was es ist, könnte es eine Katastrophe sein, eine Warnung, oder könnte es um eine Führung sein, eine Entscheidung sein, dass plötzlich Leute, 2, 3 Leute, gleiches Bild bekommen. Und die erzählen sich unabhängig, total unabhängig, Mensch, das ist genau das, was er oder was die geträumt hat, oder du hörst oder du liest es. Der Herr gibt nachts den Seinen im Schlaf. Er erinnert uns an manche Dinge. Er spricht zu uns. Und er führt uns nachts im Traum, im Gesicht, in der Vision. Das ist also die Form des Einzelnen, wie das passiert sein. Ob ich dabei war, groß, wach dabei sein oder im Tiefschlaf war, das spielt jetzt keine Rolle. Wichtig ist, dass ich etwas von Gott bekommen habe. Josef wurde von Gott geführt und geleitet, Pharao den Traum zu deuten. Und es ist so wichtig, dass es nicht bei Träumen bleibt. Wenn nur Träume sind und wenn du nur ein Träumer bist, vergiss es. Du bist nicht wert, auf dieser Erde zu leben. Für Träume gibt es keinen Platz auf dieser Welt. Also, ich halte auch nichts von Träumen. Und wenn die Leute nur Träume erzählen, ist viel zu wenig, viel zu billig und viel zu primitiv. Träume zu haben genügt nicht. Schau die Träume der Bibel, die etwas bewirkt haben. Jeder Traum ist Realität geworden. Träume müssen Wirklichkeiten werden. Ich denke nur an den Traum von Josef. Pharao träumt. Was hast du geträumt, Pharao? 7 fetten Kühe und 7 magere Kühe. 7 fetten Ehren, 7 magere Ehren. Josef hat ganz klar nicht nur die Deutung des Traumes, sondern auch die Konsequenz, was getan werden soll. Also wir werden 7 erfolgreiche Jahre haben. Und was sollen wir tun? Wir sollen das Korn und das Getreide sammeln und wir sollten uns vorbereiten für 7 magere Hungersjahre. 7 Notjahre werden kommen. So, und was machen sie? Und sofort, Josef ist sehr praktisch. Wenn du einen Traum hast, werde praktisch, vernünftig, mit beiden Beinen auf dieser Erde, flieg nicht ab. Im Traum fliegst du. Im Traum begegnest du dem Herrn in den Wolken. Das ist der Platz, wo wir dem Herrn in den Wolken begegnen. Das mache ich jeden Tag, wenn ich träume, wenn ich von Gott eine Vision habe. Ich begegne meinem Herrn in den Wolken und ich bin bei dem Herrn in den Wolken, aber ich muss von dieser Wolke wieder runterkommen und wieder auf dem Berg, auf der Erde verweilen. So, und Josef sagt, jetzt Korn sammeln, auch wenn es manchen nicht passt. Weißt du, gerade mittendrin im Wohlstand, jetzt sparen. Jetzt sammeln, das Getreide 20%, nicht nur den Zehnten abliefern, sondern 20% abliefern. Ja, das war kein Vergnügen, aber er war konsequent, er hat durchgezogen und das hat das Leben einer ganzen Nation, sogar des Volkes Gottes gerettet. Praktisch werden. Nebukadnezar hat auch den Traum gehabt mit diesem Standbild. Was macht er? Der hat den Traum nicht verstanden, obwohl Daniel den Traum ihm richtig ausgelegt hatte. Das goldene Bild, was macht? Er ist auch praktisch geworden. Lies mal, Kapitel 2, das Bild vom Nebukadnezar. Kapitel 3, er baut sich ein Standbild auf. Der hat den Traum nicht verstanden. Er macht sich ein Standbild, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit und ladet alle Nationen ein, kommt und betet jetzt mich an, dieses Standbild. Gott hat nur gezeigt, er ist das goldene Haupt. Er ist der König, aber er hat nicht gesagt, er soll sich ein goldenes Standbild machen. Ist auch konsequent und praktisch geworden, hat auch den Traum verstanden. Bloß, und so viele Menschen, wenn die den Traum nicht unter der Leitung Gottes realisieren, verwirklichen, sie missverstehen und sie bauen Blödsinn. Sie bringen sich ins Unglück. Sie rennen geradeaus in ihr Verderben. Und das war mit Nebukadnezar der Fall. Aber Gott hat diese Situation dennoch noch gerettet. Zu der Anbetung des Standbildes ist nicht mehr groß gekommen, denn da waren 3 Protestanten dabei. Sadrach, Mesach und Abednego. Und die haben ihre Knie nicht gebeugt und Daniel konnte die Situation nicht retten, aber diese 3 konnten die Situation noch retten, auf ihre Art und Weise, indem sie sich nicht gebeugt haben, indem sie das Standbild nicht angebetet haben. Sie sind in den Ofen gegangen, aber als Nebukadnezar sieht, im Ofen ist der 4. Mann, den Göttern gleich, dann sagt er, kommt, Sadrach, Mesach und Abednego. Er selbst war zu feig, ins Feuer zu gehen. Wer weiß, ob er bewahrt worden wäre oder durchgekommen wäre. Das ist eine andere Frage. Kommt raus! Und als die rauskamen, war an ihnen nicht einmal der Geruch des Feuers zu schmecken. Und dann haben sie das Bild total vergessen. Mit dem Bild ist nichts mehr los. Die haben auch nicht mehr weiter angebetet. Du kannst im Kapitel 3 nichts mehr davon lesen. Dann haben sie Gott angebetet und Gott die Ehre gegeben. Also, die Bilder, die wir sehen, die wir träumen, müssen auch verstanden werden, auch gedeutet werden und richtig gedeutet werden und richtig umgesetzt werden. Also, wir brauchen also Männer, wenn es jetzt um die Verwirklichung des Traums geht, die uns auch den Traum erklären, wie mache ich das jetzt richtig? Ich habe geträumt und ich weiß, um was es geht, aber was soll ich jetzt machen? Scheunen bauen, der eine. Der andere baut sich ein Bild. Viele Träume, die wir haben, Gott spricht 2 oder 3 Mal zu jedem Menschen, zu uns. Und wenn wir nicht darauf achten, bereitet es uns Schmerzen. Seine Seele soll vom Grab gerettet werden, er soll aus dem Todesschacht hinaufsteigen. Er wird gemahnt durch Schmerzen. Deshalb auch so viele Albträume manchmal. Wir werden da gemahnt. Viele Träume. Und wenn wir träumen, bitte jetzt passt auf, ich helfe. Ich will nur helfen, dir deinen Traum zu verstehen. Du träumst im Spiegel immer. In der Bibel heißt es, was wir sehen, in der geistigen Welt, wir sehen alles im Spiegel. Und wie siehst du im Spiegel? Alle Seiten verkehrt. Wenn du träumst, ist nicht immer so gesagt, aber wenn du träumst, dann denk nicht, dass es der andere ist. Du bist es immer. Der Hauptakteur, der Hauptbeteiligte, der Wirkende bist es du, nicht der andere. Wir träumen immer von jemand anders. Und es ist so gut, dass wir auch da diese Bilder richtig deutend verstehen. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon, ich bin mal irgendwo, glaube ich, in Paris war es, in ein Museum reingekommen, da gab es verschiedene Spiegel, so Zerrspiegel. Das war wunderbar. Als ich so in einem Spiegel reinkam, in einem Raum reinkam, war ich ganz schlank. So schlank war ich noch nie, wie eine Bohnenstange. Aber ich habe mich dann erschreckt. Dann kam ich in einem anderen Raum, dann stand ich auf dem Kopf. Oder da war ich das nächste Mal, war ich, so dick bin ich doch nicht in Wirklichkeit. Weißt du, und so Zerrspiegel. Wir sehen vieles, wenn wir träumen, in einem Zerrspiegel. Ein verzerrtes Bild. Warum? Weil wir auch von uns manchmal ein sehr verzerrtes Bild haben. Wir haben von uns ein gestörtes Bild. Wir haben nicht dieses Bild, das Gott uns gegeben hat, das Ebenbild Gottes. Unser Bild ist zerstört, zerbröckelt. Und jetzt müssen wir uns, da muss uns Gott helfen, dass wir uns im richtigen Bild verstehen. Also so dick bin ich nicht oder so dünn bin ich auch nicht oder so klein bin ich auch nicht. Nein, Herr, hilf, dass ich normal mich sehe, dass ich mich so sehe, wie du mich siehst. Aber wir betrachten, wir sehen diese Dinge alle im Spiegel. Wir sehen Anfang und Ende. Das ist alles drin enthalten. Und da ist die Botschaft deines ganzen Lebens drin enthalten. So wie beim Jakob diese Himmelsleiter. Du nimmst die unsichtbare Welt wahr. Und ich wünsche, dass du das tust. Ich will nur ein paar Gedanken hier weitergeben. Fang an, deine Fantasie zu gebrauchen. Sei offen für diese Dinge. Wenn du sagst, nein, ich glaube nicht daran. Und wisst ihr, die Pharisäer zur Zeit Jesu haben nicht an Träume geglaubt. Wenn wir Sirach lesen oder sowas, das Gesetz, das Wort muss man stehen lassen. Die Protestanten heutzutage, die Protestanten gehen auch so weit, nur das Wort. Aber die Bibel gibt uns auch Offenbarungen. Gott spricht auf verschiedene Art und Weise zu den Propheten. Wie hat Gott zu den Propheten gesprochen? Nachts, durch Träume, durch Gesichte. Ich denke nur an Sacharja. Jede Nacht träumte was anderes. 12 verschiedene Bilder hintereinander. Und das reiht sich dann zusammen. Vielleicht bekommen wir in einem Traum nicht alles auf einmal, aber so nach und nach, ein Bild zum anderen. Meine Frau hat diese Tage, sie schreibt sich immer auf, was sie so geträumt oder was Gott ihr gesagt oder gezeigt hat. Wir waren erstaunt diese Tage beim Beten, weil wir hatten ein Problem beim Beten. Und ich sage, guck mal, in diesem Jahr hat Gott 3 Punkte uns genau die Dinge so präzise gezeigt. Wir haben es damals nicht verstanden, aber so präzise gezeigt, offenbart. Im Traum oder im Gesicht oder wie auch immer. Gott spricht. Und Gott spricht zu Frauen mehr wie zu Männern. Also es ist kein... Wenn die Frauen mehr träumen wie Männer. Pilatus, seine Frau, was hat sie gesagt? Mann, hab mit dem Heiligen Israels nichts zu schaffen. Ich habe heute Nacht geträumt. Ich habe heute Nacht so viele Probleme ausgestanden. Denn sie hat in der Nacht gehört, was die Christen 2000 Jahre beten werden in ihrem Glaubensbekenntnis. Gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Mann, hab nichts mit dem Mann zu schaffen. Man hat nichts mit diesem Jesus von Nazareth zu schaffen. Cäsar wäre heute noch am Leben, wenn er auf seine Frau gehört hätte. Ja. Aber nein, die Frau hat geträumt, die Frau hat einen Impuls gehabt, geh nicht zum Senat. Die Leute meinen nicht gut mit dir. So, warum träumen Frauen mehr wie Männer? Weil Frauen Babys kriegen. Weil sie der Schöpfung, der Erde viel näher sind wie wir Männer. Weil sie das letzte Glied in der Schöpfung Gottes sind, so sie sind dem Schöpfer viel, viel näher. Deshalb sind die Frauen auch sehr sensibler. Ob jetzt der Teufel oder der liebe Gott. Beide gebrauchen oder missbrauchen die Frau mehr als den Mann. Keine Sorge, dass nur die Heizung wir... Es wird warm und kalt, also da kommt nichts von oben runter. Also keine Offenbarung. Seid ganz beruhigt. Ist nur die Wärme. So, Männer träumen nicht so viel. Männer arbeiten mehr mit dem Kopf. Aber Gott redet erstaunlicherweise zu den Männern viel mehr. Und das, was seine Mutter Maria Josef nicht sagen konnte. Sie konnte einen Josef nicht überzeugen. Aber das hat der Traum nachts der Heilige Geist getan. Wir sehen diese Dinge im Spiegel. Und wir sollten diesen richtig uns im Spiegel betrachten können. Ich weiß nicht, Manchmal mache ich, wenn ich mich rasiere. Aber manchmal versuche ich mir die Haare zu schneiden im Spiegel. Weißt du, ich habe so große Probleme, mir die Haare im Spiegel zu schneiden. Habt ihr schon mal probiert im Spiegel? Das ist so schwierig. Und genauso schwierig, wie jetzt die Haare zu behandeln, so vor allem, wenn es hinten ist und dann möchtest du doch irgendwo da eine Locke wegmachen oder was es auch immer ist. So, du hast große Schwierigkeiten im Spiegel zu handhaben. Und das ist auch das Problem, wenn wir die Dinge des Lebens im Spiegel betrachten. Es muss gelernt werden. Also nicht jeder ist so geschickt, aber es will gelernt werden. So lasst uns lernen, lasst uns also unsere Fantasie gebrauchen. Und Gott hat uns die Fantasie gegeben. Die Fantasie ist nicht vom Teufel, meine Lieben. Die Fantasie, der Geist, unser Geist ist von Gott. Und Gott hat uns einen Geist gegeben. Wenn es vom Teufel gewesen wäre, hätte er uns nie eingepflanzt. Deshalb lerne, dein Bildschirm einzuschalten. Ja. Deinen Bildschirm einzuschalten. Was heißt das immer? Lass Jesus zu dir kommen. Ich war in der Ukraine und habe dort evangelisiert. Und dann kamen Moslems nach vorne. Und ich wusste, dass du Moslems, du kannst predigen, die werden es dir nicht glauben. Sie sind sentimental, tausend und eine Nacht. Ihr kennt ja diese Geschichten und alles. So, also nur etwas Verträumtes kann diesen Leuten weiterhelfen. Und dann habe ich diese Usbeken gehabt und ich stand vorne als Moslems. Und ich habe gedacht, Herr, ich kann hier nicht reden. Erstens mal habe ich gar nicht so viel Zeit. Ich werde die Hände auflegen, mit ihnen beten. Und dann habe ich gesagt, oh Herr, hilf. Hilf diesen Menschen, dass sie dich erkennen. Nicht mit meinen Worten, kann ich sie nicht überzeugen. Aber du mit deinem Heiligen Geist überzeuge sie und gib ihnen Gewissheit, dass du der wahre Erlöser, der wahre Prophet der Liebe und des Lebens bist. Begegne du ihnen selbst. Und dann habe ich gesagt, geht nach Hause, Gott wird heute Nacht zu euch reden. Selbst nicht einmal geglaubt, was ich gesagt habe. So, und die gehen nach Hause, meine lieben Usbeken. Und ich bin am nächsten Morgen, bin noch ganz im Bett, drehe mich von einer Seite auf die andere, plötzlich klopft es. Und dann höre ich, wie draußen jemand fragt, ob der Pastor aus Berlin da ist. Und ja, und dann gleich der Dolmetscher geholt. Der Mann, mit dem ich gebetet habe, der Usbeke, der kommt und sagt, er muss mit mir sprechen. Heute Nacht hat er einen Traum gehabt. Heute Nacht ist er Jesus begegnet. Meine Lieben, ich glaube, dass Jesus Menschen heute noch so begegnen kann. Im Traum so reden kann. So, und was hat er geträumt? Da sah einen großen, überdimensionellen, weißen Mann, der ein Schwert genommen hat und mit diesem Schwert, und er saß irgendwo hinten und mit der Spitze des Schwertes wurde er berührt. Und als er mit diesem berührt wurde, sein Kopf berührt wurde, plötzlich wurde er auch weiß. Und er wusste von dem Augenblick, mit mir ist was passiert. Und er kam und er ist Christ geworden, hat sich bekehrt, hat sich kurze Zeit später, wie ich erfahren habe, sogar taufen lassen. So, sein neues Leben begonnen. Warum? Weil Gott zu ihm gesprochen hat. Vielleicht gibt es keinen anderen Weg, jemanden zu überzeugen, wie Maria und Josef, als auf diesem übernatürlichen Weg. Und wir sollten offen sein dafür. Ich habe in Heilbronn jemanden in die Gemeinde bekommen, jemand kam ganz, die riefen morgens um 7 Uhr, ich fange eigentlich um 9 Uhr erst an zu arbeiten, aber um 7 Uhr riefen die an und sagte, ist hier die Gemeinde Gottes? Ich habe gesagt, ja, das ist Gemeinde Gottes. Am morgens um 7 Uhr, warum das so aufgeregt? Ja, heute Nacht. Wir waren in großer Not, wir haben gebetet und dann hat eine Stimme uns nachts gesagt, ruf die Gemeinde Gottes an. Wir haben im Telefonbuch nachgeguckt und tatsächlich gibt es eine Gemeinde Gottes in Heilbronn und bitte sag uns, was ist los? Ähnlich wie beim Cornelius in der Bibel. Gott spricht auf übernatürliche Art und Weise. Gott kann Menschen an Plätze hinbringen, wo wir sie sonst nie hinbringen würden. Und ich bete und ich glaube auf das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes. Auf diese Art und Weise, eine ganz neue Form der Kommunikation soll entstehen und es wird auch entstehen. Ich glaube davon, denn wir leben in der Endzeit. Und in der die Bibel verheißt uns für die Endzeit, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Männlein, Weiblein, weiß und schwarz, egal welche Rasse, auf alles Fleisch, nicht nur die Juden, nicht nur die Deutschen, alle Menschen sollen vom Geist Gottes angesprochen und geleitet werden und in ihr Herz hineinbekommen. Jetzt ist das zu tun und das ist das zu tun und jetzt ist das dran. Und wir werden gewarnt werden, wir werden geführt werden, wir werden bewahrt werden. Und wer nicht die Leitung des Heiligen Geistes gelernt hat, der wird unter die Räder kommen, der wird bei den Räubern landen, der wird in die Teufelsmühle hineinkommen, wer nicht gelernt hat, sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Es ist nicht nur, dass man eine Prophetie irgendwo erwartet, sondern Gott will zu dir ganz persönlich in der Nacht sprechen. Zu dir reden, nachts dich offenbaren. Gott will dein persönlicher Gott sein, nicht nur ein Herrgott irgendwo im Himmel, sondern ein ganz persönlicher Gott in deinem Leben. Und er will sich dir offenbaren. Sei offen dafür, schalt deinen Bildschirm ein. Wir haben einen Computer und jetzt muss man da, der Computer, wenn der angeht, unser Bildschirm geht nicht an. Wir müssen Bildschirm extra einschalten, weil es zu kompliziert war, da das Gerät so umzubauen. Also Bildschirm muss extra eingeschaltet werden. Also du bist Kind Gottes, du bist gerettet, du gehörst Jesus, aber passiert nicht. Du kannst noch so schlagen und noch so arbeiten, dich noch so abstrampeln. Wenn dein Bildschirm nicht eingeschaltet ist, siehst du nichts. Du weißt gar nicht, was los ist. Selbst wenn du noch so viel und noch so geschickt bist im Computer. Schalt deinen Bildschirm an. Schließ deine innere Tür für Gott auf. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und will Gemeinschaft mit ihm haben. Ich will mit ihm reden. Du sollst ein deutliches inneres Bild von ihm, von dir selbst bekommen. Du sollst Jesu Schönheit, Jesu Größe erleben. Und weißt du, das, was ich dir über den Herrgott erzähle, über Gott erzähle, das mag schön und recht und gut sein. Das überzeugt dich nicht. Aber das, was du selbst gesehen hast, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den Lebendigen, den verherrlichten Christus. Stephanus sah den Himmel offen und das hat ihm nichts mehr ausgemacht, das Sterben. Und wir erleben Gott in Extremsituationen. Wir werden also einer der Tage, wie man mit Stresssituationen fertig wird, da werden wir darüber noch weiter sprechen. Wir denken in Bildern, ihr Lieben, und deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Vorstellung haben. Jeder Künstler, der etwas schafft, etwas macht, hat zuvor ein Bild von dem, was er machen möchte, bevor er es schafft. Er sieht es vor sich und es ist so wichtig, dass du ein Bild hast, und zwar ein göttliches Bild. Nicht, was die Leute sagen, das solltest du machen. So viele Leute sind manipuliert. Die werden gelebt, anstatt zu leben. Und du solltest aufhören, mein lieber Freund, zu leben oder gelebt zu werden. Du sollst dein Leben leben, dein Leben entfalten, dein wirkliches Leben. Was bist du wirklich? Hast du darüber nachgedacht, was du wirklich bist? Nicht, was dein Mann aus dir machen möchte, was deine Kinder aus dir machen möchten, was dein Onkel aus dir machen möchte, was dein Großvater aus dir machen möchte. Nein, das, was der Schöpfer aus dir machen wollte, sei das. Finde dein wirkliches Bild. Und das kannst du schon von Gott geschenkt bekommen. Diese Himmelsleiter. Das war sein Schlüsselerlebnis. Hast du so deine Schlüsselerfahrungen gemacht, deine Schlüsselerlebnisse mit Gott? Was soll aus deinem Leben werden? Was hast du geschaut? Was sind deine Träume? Deine Visionen? Was sind deine inneren Gedanken? Was bewegt dich? Worüber denkst du nach? Was wünschst du dir? In der Bibel heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Sehr interessant, was da drin heißt. Und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Nicht, was dein Kopf sich wünscht. Was dein Herz sich wünscht. Dein Inneres sich wünscht. Dein Kopf wünscht sich vielleicht ganz was anderes, als was dein Herz sich wünscht. Was dein Herz sich wünscht. Stell es nur einmal vor. Du kannst auch ganz anders beten, wenn du einen Traum hast, eine Vision hast, wenn deine Fantasie angeregt ist. Dann kannst du mit diesem Anliegen ganz konkret zu Gott kommen und kannst sagen, so, lieber Heiland. Viele Leute haben nur negative Fantasien. Sie wissen nicht, was positive Fantasie ist. Aber entwickle positive Fantasie. Stell dir Jesus vor, wer dir jetzt nahe tritt und sagt, mein Kind. Wir Protestanten haben große Schwierigkeiten diesen Jesusbildern gegenüber. Aber ich habe schon erlebt, wie hilfreich es ist, vor allem wenn ich so im Ostblock bin, wo die Leute sehr stark vom orthodoxen Glauben geprägt sind, wenn sie so ein Bild von Jesus haben. Sie stellen sich Jesus vor, dieser Jesus liebt mich, das ist mein Freund, das ist mein Wegbegleiter, der ist bei mir. Dieser Jesus. Hast du ein Bild von Jesus? Ich weiß, wir sollten kein Bildnis machen und alle Bilder sind nichts. Aber wir brauchen ein Bild. Wie stellst du dir deinen Jesus vor? Deinen Gott, deinen Glauben. Wie stellst du dir die Liebe vor? sind alles abstrakte Bilder, aber ich weiß, wie ist deine Fantasie? Geh auf eine Geistesreise. Die Erlösten, in der Bibel heißt es, wenn die Erlösten heimkommen werden, wie werden die Erlösten sein wie Träumende? Jawohl. Die Erlösten, wenn sie heimkommen, wenn die das Heil begreifen, wenn sie Gott erleben, sie werden sein wie die Träumenden. Die Christen am Pfingsten voll Heiligen Geistes wurden wie Betrunkene behandelt oder angesehen. Das waren sie nicht. Sie waren voll Heiligen Geistes. Aber die Erlösten sind wie Träumende. Hab einen Traum von deinem Leben. Was ist Entrückung? Manche Leute, die stehen schon und stehen, zählen schon die Stunden, Jahr 2000. Am 1. Januar 2000 werden wir entrückt. Nein, Leute, das ist Unsinn. Vergiss das alles. Die Entrückung wird nicht stattfinden in dieser Form. Du kannst alles vergessen, was du über die Entrückung gehört hast. Entrückung musst du viel früher erleben. Du musst jetzt schon entrückt werden. Halleluja. Und zwar versetzt mit Christus an himmlischen Örtern. Hast du schon ein Bild von deinem Leben gesehen, wie du mit Jesus in dem neuen Jerusalem spazieren gehst, wie du deine Wohnung so aussuchst und sagst, Herr, in diesem Apartment möchte ich wohnen? So viele Menschen freuen sich nicht auf den Himmel, weil sie keine Ahnung vom Himmel haben. Paulus sagt, ich war versetzt, ich weiß es nicht wie. Er hat 14 Jahre gebraucht, bis er seinen Traum erzählte. Und das war ein Traum, was er hatte. Eine Vision, was er hatte. Ich weiß es nicht wo und wie das war. War ich im Körper, war ich aus dem Körper, war ich unter Drogen, war ich in Ekstase, wo war ich, ist vollkommen egal. Aber auf jeden Fall, ich sah unaussprechliche Dinge. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und keines Menschenherz je geglaubt hat. Du kannst nur deswegen stark sein und du kannst nur deshalb sowas ertragen, was der Paulus ertragen hat, wenn du solch eine Schau, so einen Traum gehabt hast. Träume dauern nie lange. Also ich weiß nicht, wie lange ein Traum dauert, aber normalerweise bei mir so ein paar Sekunden. Ich bin manchmal so traurig, dass er so schnell vorbeigeht. Ich würde gerne länger träumen. Aber wisst ihr, der liebe Gott erlaubt mir nicht länger zu träumen. Ich möchte noch mehr sehen. Aber weißt du, ein Blick in der Ewigkeit. Ein Blick in der Ewigkeit. Das geht in einer Blitzsekunde, in einem Augenblick. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon eine Todeserfahrung, Todeserlebnis hatten. Aber ich hatte mal ein Todeserlebnis. Ich fliege mit meinem Körper, glücklicherweise hatte ich einen Sturzhelm auf, fliege ich in einer Kurve, wurde rausgetragen aus einer Kurve gegen eine Mauer, Steinmauer. Diese Mauer steht heute noch. Ich bin diese Tage mal vorbeigefahren und ich habe meinem Sohn gezeigt, hier ist dein Vater mal gegen die Mauer geflogen. So, diese Mauer steht heute noch. Und in dieser Sekunde, wo ich von meinem Motorrad zur Wand kam, in diesem Bruchteil von Sekunden, das ging ganz schnell, habe ich mein ganzes Leben gesehen. Das war meine Todeserfahrung. Mein ganzes Leben gesehen. Und vielleicht hat ein oder andere von euch auch solche Momente in der Narkose oder wo auch immer war oder irgendwo gestürzt oder schweren Autounfall. So in Bruchteilen von Sekunden ist das ganze Leben abgelaufen. So, das sind solche Erfahrungen. Das sind auch Bilder. Gott spricht. Und das mag komisch klingen, aber diese Todeserfahrung hat in meinem Leben ein paar Dinge verändert, dass ich gesagt habe, ich muss mal einiges ändern. Plötzlich kamen Dinge in meinem Leben zustande, ich war Christ in der Zeit, die nicht in Ordnung waren. Und dann habe ich, als ich wieder aus dem Graben in den Sumpf rauskam, habe ich schnell diese Dinge in Ordnung gebracht. Ja, ich bin dankbar für diese Dinge. Ich wäre in der Ewigkeit geradeaus marschiert, wenn Gott mich nicht geschockt hätte, wenn ich nicht diese Geisteserfahrung gemacht hätte. So schrecklich sie für mich damals war, so heilsam war sie für mich. Diese Todeserfahrung. Und richtig verstanden und richtig gedeutet, das hilft. Gehe auf eine Geistesreise. Fang an zu träumen. Entrückung ist nichts anderes, wie du plötzlich weggenommen wirst, aus einer Situation rausgesetzt und plötzlich auf dem Berg der Verklärung. Und was siehst du? Moses, Elia, Jesus, Johannes, nicht mich, den anderen Johannes, Petrus. Mich wirst du vielleicht auch mal sehen. Okay, aber plötzlich siehst du die Heiligen und sagst, Herr, hier ist gut sein. Und plötzlich kommt der Heiland auf die Schulter und sagt, komm wieder auf die Erde zurück. Und was sehen Sie nachher, ein paar Sekunden später? Nur noch Jesus allein. weil er da war. Alle anderen waren im Himmel. Aber diese Stunde, diese Verklärungsstunde hat das Leben von Petrus, Johannes und Jakobus total verändert. Diese Verklärungsmomente, diese Geisteserfahrung, diese Geistesimpulse verändern unser Leben radikal. Und ich wünsche euch allen solche Stunden, solche Gottesstunden. Das sind geschenkte Stunden, die kann man nicht kaufen. Die kann man sich nicht erarbeiten. Die kann man einfach erwarten. Ich war entrückt bis in den dritten Himmel, sagt Paulus. Bis am Thron Gottes. Was das bedeutet, entrückt zu sein. Ich habe einen anderen Mann Gottes mal gehört, der hat ein Bild gehabt. Und er hat gesagt, Herr, gib mir eine Bürde für Verlorene, für Sünder, für ungläubige Menschen. Und was passiert? Er bekommt ein Bild von der Hölle. Nur einige Sekunden hält Gott ihn, lässt ihn Gott in die Situation der Verlorenen schauen, wie die Menschen sich quälen, wie sie gepeinigt werden, wie sie leiden. Und dieser Mann wurde so gepackt von dem Eifer Gottes, dass er gesagt hat, ich möchte keinen Menschen, der mir über den Weg geht, dort unten sehen. Ich möchte sie alle ins Reich Gottes sehen. Ich möchte helfen, die Menschen, dass sie dort nicht landen. Solche Dinge können unser Leben verändern. Solche Geisteserfahrungen, Träume. Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 16, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Wir kennen ihn jetzt nicht mehr als Juden, Hebräer, Nazarener, sondern wir kennen Christus jetzt nach dem Geist. Wobei ich überzeugt bin, dass Paulus Christus auch körperlich kannte, wirklich kannte. Denn er war ein Zeitgenosse Jesu. So, aber er sagt, wir kennen, das ist jetzt nicht mehr wichtig, diesen Jesus, der mal in Palästina lebte und leibte, diesen Jesus, der ist für mich uninteressant. Was mich jetzt interessiert, ist der verherrlichte Jesus, der Jesus, der am Thron Gottes steht, der auferstanden ist, der lebt. Diesen Jesus habe ich geschaut. Und er ist mir erschienen. Ja. Wo ist er erschienen? Auf dem Weg nach Damaskus. Da hat er eine ekstasische Erfahrung gehabt. Plötzlich fiel er wie Toter zu Boden. Und da hatte Jesus geschaut. Und da hat er angefangen zu beten. Und das ist das Erstaunliche. Der sagt, Herr, wer bist du, den ich verfolge? Als er hörte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Sagte plötzlich, Herr. Das heißt also, er muss Jesus gekannt haben. Denn in der Bibel heißt es, niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat also den Saul von Tarsus schon so präpariert gehabt, dass er sagte, Herr, wer bist du? Und dann sagt Jesus ganz klar, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das hat sein Leben verändert. Und später, es ist genau dieselbe Situation wie die Himmelsleiter beim Jakob. Er steht, dreimal gibt er Zeugnis von sich selbst und überall erzählt er, ich war, lieber Agrippa, lieber Felix, ich war der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Das, was ich dort erlebte auf dem Weg nach Damaskus, das hat mein Leben total verändert. Hast du schon solche Gottesstunde in deinem Leben gehabt? Solch einen göttlichen Traum? Ich wünsche es. Ich bete. Johannes auf der Insel Patmos hat die zukünftigen Dinge geschaut. Und ich will vorweg sagen, wenn du göttliche Träume hast, und das ist das Typische, was göttlich ist. Ich will vielleicht noch ganz kurz sagen, für manche Menschen, die traurig sind, die ihre lieben Menschen verloren haben. Also ich habe mich sehr viel mit dieser Materie, das Leben nach dem Tod, beschäftigt und mich damit beschäftigt, wo sind unsere Lieben? Und ich habe eines festgestellt, in meiner Seelsorge und in den vielen Gesprächen, seitdem ich so Pastor bin, die letzten 30 Jahre, ich habe immer eines festgestellt, wenn irgendjemand Liebes gestorben ist und die Seele zu Gott gegangen ist, dann haben meistens die Angehörige, vor allem Mutter, oder Vater oder Sohn und Tochter oder Bruder, Schwester, immer ein Traum, dass sie ihre Lieben sehen, irgendwo in Frieden. Und die winken, sagen aber meistens nicht. Die meisten haben solche Bilder. Und die sollen uns trösten und sagen, diese Lieben sind bei Gott. Und wir dürfen ganz getrost sein, denn Gott will uns auch im Traum trösten, nicht nur Schmerzen bereiten. Gott will uns warnen auf der einen Seite im Traum, aber auf der anderen Seite uns Gewissheit geben über Dinge, die uns niemand sonst sagen kann. Und dann diese persönlichen Erscheinungen, die winken nur so. Und du weißt, okay, lass es. Die grüßen mich ohne Worte. Und die Sprache des Geistes ist viel größer als die Sprache der Worte. Die Sprache des Heiligen Geistes, viel größer. So, das ist das eine. Aber dann das andere. Und lass mich zum Schluss damit kommen, so langsam. Bin noch nicht ganz am Schluss, aber so langsam. Und Johannes auf der Insel Patmos, bevor er all diese schrecklichen Dinge sieht. Und wenn du göttliche Träume hast, weißt du, prophetische Träume hast. Es gibt auch prophetische Träume. Wenn du solche prophetische Träume hast und Johannes sieht schreckliche Dinge, also ich weiß nicht, wie viele von euch schon die Offenbarung gelesen haben, also das sind schreckliche Dinge, was da drin steht. Umweltverschmutzung, ein Drittel der Bäume sterben, Fische sterben im Meer und so weiter. Alles, was wir in unserem Jahrhundert alles erleben. Antichrist, falscher Prophet, Also ich sage, das ist grausig, was da drin steht. Und es ist glücklicherweise, das Buch ist versiegelt bis in die letzte Zeit. So, dass wir vieles nicht verstehen müssen und brauchen. Aber bevor Johannes all die schrecklichen Dinge gesehen hat, hat er etwas Großartiges erlebt. Er hat Jesus gesehen. Und nachdem er Jesus gesehen hatte, konnte er auch alles andere ertragen und auch alles andere verstehen. Und stehen lassen, nachdem er Jesus gesehen hatte. Und es ist so wichtig. Und in guten, göttlichen Träumen siehst du die Probleme, aber du siehst irgendwie, da ist jemand anders, der nimmt mich und zieht mich raus. Oder wie Jakob dort über diese Leiter, da sitzt einer und residiert. Der Herr, Gott Allmächtiger. Du wirst wahrscheinlich Gott nie von Angesicht zu Angesicht sehen. Meistens, was in Träumen begegnet und Leute kommen und sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Glaub das nicht. Gott hat so viel anderes zu tun, als mit dir sich zu unterhalten. Wenn jemand mit dir spricht, und das ist nach der Bibel, die Bibel spricht immer, der Engel des Herrn erschien und kämpfte mit mir und so weiter. Der Engel des Herrn. Die Engel sind es, die nachts sich mit dir unterhalten, sich mit dir beschäftigen und mit dir reden und dir Botschaften überbringen. Engel sind Botschafter Gottes. Und im Traum werden die Botschaften Gottes vermittelt. Also nicht nur in der Predigt werden die Botschaften Gottes vermittelt, sondern wenn Gott nachts zu dir redet, zu deiner Seele redet, deiner Seele predigt, deiner Seele hilft, deine Seele tröstet, deine Tränen abwischt und so weiter. Das ist der Trost, den du nachts empfangen kannst und solltest. Und der nachts dir die Hoffnung weckt, dich verzückt. Ich war verzückt am Tag des Herrn, heißt es von Johannes. Er ist dem Herrn persönlich oder dem Engel des Herrn begegnet. Und auch Johannes, diese Offenbarung, der Engel sprach mit mir. Immer der Engel sprach mit mir. Das Buch Offenbarung ist ein Buch, das Reden Gottes aus dem Jenseits spricht zum Johannes. Diese außerirdischen Impulse, die er bekommt, der Engel des Herrn sagte, und ich weinte, sagt er. Wo kommen diese her? Diese Millionen, die Gott loben und preist, wo kommen diese her? Und ich fragte, und der Engel kam und sagte mir, das sind die, die aus der großen Trübsal kommen und ihre Kleider hell gemacht haben und so weiter. Also die Engel sind die Erklärer der Bibel. Die Engel. Ich glaube an Engel. Und ich glaube, dass sie uns dienen möchte. Nicht nur der Pastor, nicht nur der Bruder, nicht nur die Schwester und nicht nur die Organisationen und die Bücher, das Geschriebene oder gepredigte Wort, sondern Gott will auch auf übernatürliche Weise zu uns reden, sich uns offenbaren. Und wenn wir dafür nicht offen sind, glaube ich nicht, gibt's nicht, nichts für mich. Wirst auch nie was kriegen. Wirst auch nie was kriegen, brauchst auch gar nicht sich bemühen. Gott wird reden. Und Gott spricht zu jedem Menschen, das gibt keine Ausnahme. Bloß der hört's nicht. Sonne geht auf, aber der lebt im Keller und er merkt es nicht, dass es heute ein Sonntag ist, ein Sonnentag. So, wenn er nicht will, Gott drängt sich nicht auf. Aber wenn du offen bist dafür, sagst, ja Herr, rede, dein Knecht hört. Nachts Samuel, rede, dein Knecht hört. Oder zeige, ich sehe, Herr. Und die Propheten früher wurden nicht Propheten genannt, sondern sie wurden Seher genannt. Und sie haben was gesehen. Was hast du gesehen? Nicht nur, was du gehört hast, ist ausschlaggebend. Du hast schon viel von Jesus gehört. Und ich predige sehr lang. So, du hast schon eine ganze Menge gehört. Aber das ist nicht ausschlaggebend. Ich komme nur bis zu einem gewissen Maß dir nahe und kann dir nahe bringen. Aber in der Bibel heißt es, von den Aposteln heißt es, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen. Gesehen ist zuerst. und gehört haben. Was wir gesehen und gehört haben. Also nicht nur, was du hörst, sondern auch, was du siehst. Und viele können nicht glauben, weil sie nichts sehen. Sie können nicht glauben. Du kannst erklären und erklären und erklären und er kann nicht glauben, weil er nichts sieht. Thomas, der Zweifler. Ich kann's nicht glauben. Geschwister, hört mir mit diesem Blödsinn auf von der Auferstehung. Ich kann's nicht glauben. Für mich gibt es keine Auferstehung. Jesus ist nicht auferstanden. Er ist irgendwo, ihr habt euch am Grab geirrt, auf dem Friedhof geirrt. Er ist nicht auferstanden. Also beunruhigt, macht doch nicht so einen Zirkus mit der Auferstehung hier. Ich kann's nicht glauben. Und ich sage euch, Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Thomas war ein Aufrichtiger. Und als der Thomas sagt, ich kann's nicht glauben, extra für ihn kommt der Herr Jesus in die Versammlung und sagt, Thomas, komm mal her, knie dich hin. Er hat nicht gesagt. Wir stehen auf der gleichen Ebene. Und der Herr und ich. So, und wir. Thomas, komm mal her, leg deine Finger in meine Hände. Bin ich's oder bin ich's nicht? Und jetzt, glaubst du, dass Jesus aus Fleisch und Blut war, so wie ich jetzt heute Abend bin? Bin nicht überzeugt. Aber auf jeden Fall, Thomas berührt seine Wunden. Und da muss man nichts mehr groß sagen. Plötzlich geht er auf die Knie und plötzlich ist Anbetung, Lobpreis, die Herrlichkeit Gottes da. Mein Herr und mein Gott. Das ist Anbetung, weil er eine Offenbarung hatte. Oder die Emmaus-Jünger. Beim Brotbrechen ist Jesus verschwunden. Entrückt, ja. Und die sind auch entrückt worden. Ihr Herz brannte, als er mit ihnen redete. Aber dann haben sie plötzlich etwas gesehen. Und dann sind sie gerannt. Und da konnte sie niemand mehr halten und bremsen und stoppen oder ihnen das ausreden. Du kannst überzeugt sein. Und du wirst von deinem Glauben überzeugt sein. Und dich wird niemand aus der Bahn werfen können mehr. Und niemand wird dich versuchen können. Nicht einmal der Teufel. Wenn du Jesus persönlich begegnet bist. Wenn du ihn geschaut hast. Der alte Hiob sagt, ich glaube, oder ich habe bisher geglaubt, weil ich es gehört habe. Aber dann sagt er, nachdem er alles erfahren hat, nachdem er Gott geschaut hat, im gewissen Sinne, und er spricht unheimlich viel von Träumen, er sagt, ich fülle mich mit den Worten Gottes. Also wenn du träumen willst, füll dich mit den Worten Gottes an. Tank dich voll mit den Worten Gottes, mit guten, positiven Gedanken, mit heilsamen Worten. Tank dich voll, pump dich voll. Hiob sagt, ich fülle mich mit den Worten Gottes voll. Und dann sagt er, und nun hat mein Auge ihn gesehen. Und ich, nicht nur vom Hören und Sagen, denn nun hat mein Auge ihn gesehen. Also nicht nur Hören und Sagen. Geschwister, Gottesdienst ist gut und lieb und nett, aber du musst ihn auch gesehen haben. Deinen Heiland gesehen haben. Wer dich lieb hat, wer dich sagt, komm her zu mir. Wer deine Wunden, deine inneren Verletzungen heilt. Und Träume können, göttliche Träume, wenn Gott zu dir redet. Die Predigt hast du gehört heute Abend. Und jetzt fängt er nachts zu dir zu reden, sich mit dir zu unterhalten, dich zu belehren und dich aufzuklären und dir Dinge zu offenbaren. Dein Herz brannte, als er mit dir redete. Und plötzlich werden die Augen geöffnet. Und plötzlich siehst du auch, bei uns sind viel mehr als die da draußen. Wir sind viel stärker. Wir sind viel größer. Und plötzlich siehst du die anderen wie Zwerge oder Heuschrecken. Und du siehst der mit Gott zusammen ist, wie stark der doch ist. Und du siehst plötzlich nicht nur, dass du im Tal irgendwo bist, sondern dass du auf einem Felsen gegründet bist und dich niemand aus deiner Hand reißen kann. Du siehst plötzlich die Hände Gottes. Du erlebst Dinge. Und ich bin dafür, dass wir uns dafür öffnen. Und nicht verschließen. Wer sich verschließen will, der soll es machen. Viel Spaß und viel Vergnügen dabei. Ich will meinen Gott persönlich kennen. Und persönlichen Umgang mit ihm haben. Ich will Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Und ich suche diese Gemeinschaft. Lasst uns aufstehen und lasst uns ins Gebet gehen. Vater, wir brauchen dich. Wir brauchen deinen guten Geist. Wir brauchen deine Kraft und deine Stärke. Und wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und Vater, wir brauchen auch in unserer Traumwelt, in unserer Geisteswelt, in unserem Inneren brauchen wir die Offenbarung Gottes. Halleluja, Halleluja. Wir brauchen dein persönliches Reden. Herr, in unserer Nacht. Herr, und du möchtest mit uns reden. Dein Herz brennt. dein Herz brennt, du möchtest mit uns reden und wir sind so schwerhörig. Wir sind taub für dein Reden. Herr, öffne uns die Ohren, dass wir hören und Augen, dass wir sehen. Herr, diese Tauben und die Blinden und Herr, die Schwerhörigen und die Stummen. Herr, oh Gott, wecke uns. So wie du das Ohr des Jüngers wächst und du wächst uns alle Morgen neu. Herr, wenn wir aufstehen, dass wir wirklich aufgeladen mit der Kraft Gottes aufstehen und nicht geschwächt, nicht ausgelaugt. Herr, dass die Nacht ist ein Geheimnis, das Schlafen ist ein Geheimnis, das die Wissenschaftler bis heute noch nicht erforscht haben und bis heute noch nicht so richtig ergründet haben. Herr, aber gerade in dieser Nacht, in der Nachtstunde willst du uns mit Energien, mit Kräften ausrüsten, vor allem deine Kinder ganz stark machen. Halleluja. Und wir möchten alle Zeiträuber und alle Krafträuber davonjagen, die uns nachts die Kraft rauben möchten. Und wir möchten bitten, Heiland, stelle uns deine Engel an unserer Seite. Herr, deine Engel, die uns belehren, deine verborgenen, geheimen Diener und geheimen Botschafter. Herr, dein Heiliger Geist, all das soll in unserer Nähe sein. Und wir möchten voll der Worte Gottes werden, wie jener Hiob. Rede zu uns, Gott. Du sprichst in jeder Nacht zu uns mehrfach. Wir merken es bloß nicht, wir so schwerfällig sind. Deshalb nimm die Schwerfälligkeit, Geist Gottes, jetzt heute Abend weg. Ich danke dir, dass du es tust. Danke, Jesus. Vielleicht singen wir noch einen Chorus. Ich hatte von dir nur vom Hören und Sagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wir werden das raussuchen. Mein Auge hat dich gesehen. Gott will, dass du ihn siehst. Er ist unsichtbar, das wissen wir. Das glauben wir auch. Gott wohnt in einem Licht, wo niemand beikommen kann. Mit rationalen Mitteln, mit der Logik, mit der Vernunft kommst du Gott nicht bei. Aber dein geistiges Auge, das vom Heiligen Geist erleuchtete Auge, das sieht die Herrlichkeit Gottes. Und nun hat mein Auge dich gesehen. Halleluja. Ich möchte Gott sehen. Wer möchte Gott sehen? Den Heiland sehen, die Liebe Gottes sehen, die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich möchte es. Ich strecke mich aus und bete, dass Gott zu dir heute Nacht spricht. Morgen. Oh, das wird doch herrlich. Jede Nacht neu aufgetankt, neu ergriffen von Gott, neue Impulse von Gott zu haben. Das ist doch fantastisch. Es gibt kein schöneres Leben als dies.